SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer. Schönen guten Morgen. Das geplante Treffen zwischen US-Präsident Trump und Kreml-Chef Putin zur Lage in der Ukraine wird doch nicht so bald stattfinden. Trump sagte am Abend, er wolle sich erst dann mit Putin treffen, wenn ein Gipfel mit Ergebnissen zu erwarten sei. Er wolle seine Zeit nicht verschwenden. Die US-Regierung will ihm zufolge in den kommenden 2 Tagen darüber informieren, wie es weitergeht. Aus Washington berichtet Carsten Kühntop.
Der Grund, warum der Gipfel in Budapest nun auf Eis liegt, ist offenbar vor allem der, dass Russland auch weiterhin nicht zu einer sofortigen Waffenruhe bereit ist. Dies verlangen aber die Ukraine, die Europäer und mittlerweile auch der US-Präsident. Der russische Außenminister Lavrov sagte gestern in Moskau, die entsprechende Forderung Trumps stehe im Widerspruch zu den Vereinbarungen, die man in Alaska getroffen habe. Auch der Kreml hat es nun mit einem weiteren Gipfel nicht eilig. Putins Sprecher sagte, solch eine Begegnung brauche ernsthafte Vorbereitungen. Ebenfalls vom Tisch ist, dass sich diese Woche die Außenminister der USA und Russlands treffen als Vorbereitung für Budapest. Europäische Regierungen dürften wegen des vorerst geplatzten amerikanisch-russischen Gipfels aufatmen. Trumps Positionen ändern sich so häufig, dass Budapest eine unangenehme Überraschung hätte bringen können.
Nachdem die Hamas am Abend 2 weitere Leichen von Geiseln an Israel übergeben hatte, sind die Toten mittlerweile identifiziert. Das hat das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu in der Nacht mitgeteilt. Den Angaben zufolge ist darunter auch ein Deutsch-Israeli. Damit hat die palästinensische Terrorgruppe bisher 15 der 28 getöteten Geiseln übergeben. Ob die sterblichen Überreste der anderen noch zu finden sind, ist laut Hamas wegen der großflächigen Zerstörung des Gazastreifens fraglich. Nach dem Ausbruch des Kriegs im Gazastreifen hatten antisemitische Straftaten in Deutschland zugenommen. In Baden-Württemberg hat das Innenministerium im ersten Halbjahr 2025 nun deutlich weniger antisemitisch motivierte Straftaten gezählt. Grund dafür könnte sein, dass nicht mehr so viele angezeigt werden. Einzelheiten von Julia Kretschmer aus unserer Redaktion Landespolitik.
Von Januar bis Juni 2025 hat die Polizei in Baden-Württemberg 100 antisemitische Straftaten registriert. Das ist ein Rückgang im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024. Damals waren es 260 Straftaten, die sich gegen Jüdinnen und Juden gerichtet haben. Wie das Innenministerium auf SWR-Anfrage mitteilte, waren knapp die Hälfte der in diesem Jahr registrierten Straftaten rechtspolitisch motiviert, rund ein Viertel aus ausländischen Ideologien heraus. Beim Großteil der Delikte handelte es sich demnach um Sachbeschädigungen oder Volksverhetzung.
Mehrere Bundestagsabgeordnete aus unterschiedlichen Fraktionen wollen einen neuen Anlauf für ein AfD-Verbotsverfahren starten. Die SPD-Politikerin Wegge sagte der Rheinischen Post, es sollten unabhängig und mit höchster juristischer Sorgfalt Belege gesammelt und die Erfolgsaussichten eines solchen Antrags geprüft werden. Ein konkreter Zeitpunkt stehe noch nicht fest. Die Grünen-Abgeordnete Mihalic sagte, man habe den anderen demokratischen Fraktionen Anfang September einen Weg vorgeschlagen, wie man die Vorbereitung eines Antrags auf die Schiene setzen könne. In der Union habe es dazu allerdings eine abwartende Haltung gegeben. Über einen möglichen AfD-Verbotsantrag hätte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe zu entscheiden. Kommt es zu einer Katastrophe, dann geht es in erster Linie darum, Menschenleben zu retten, aber auch den Erhalt von Kulturgütern zu sichern. Rheinland-Pfalz lässt jetzt von der Uni Koblenz eine entsprechende Liste mit Kulturgütern im Land erstellen. Einsatzkräfte sollen im Notfall wissen, in welchen Museen, Archiven und Bibliotheken sich Kunstwerke und historische Dokumente befinden. Auslöser dafür war die Flutkatastrophe im Ahrtal. SWR-Reporter Clemens Saarholz berichtet.
Damals wurden ja nicht nur Häuser und Straßen zerstört, sondern auch historische Dokumente, Kunstwerke und andere kulturelle Schätze. Aus dieser schmerzhaften Erfahrung hat das Land dann Konsequenzen gezogen. Mit diesem sogenannten Kulturgutkataster werden jetzt wichtige Informationen gesammelt. Durch dieses Kataster sollen die Einsatzkräfte nämlich genau wissen, wo wertvolle Kulturgüter liegen und wie sie geschützt und geborgen werden können. Bisher haben etwa 300 Einrichtungen ihre Informationen geteilt, rund 600 gibt es insgesamt.
Deutsche Krankenhäuser sind offenbar Spitze beim Thema Innovation. Eine Auswertung des Europäischen Patentamts hat ergeben, deutsche Krankenhäuser haben im europäischen Vergleich über Jahre hinweg die zweitmeisten Patente angemeldet. Nur in Frankreich gab es mehr. Christine Beith mit Einzelheiten.
Insgesamt haben deutsche Krankenhäuser in einem Zeitraum von 20 Jahren fast 2.900 Patente angemeldet. Das können etwa Erfindungen zu Wirkstoffen, medizinischen Geräten oder Innovationen im digitalen Bereich sein. In den Top 10 der aktivsten Forschungskrankenhäuser Europas sind 3 deutsche vertreten. Das Universitätsklinikum Heidelberg, die Charité in Berlin und das Freiburger Universitätsklinikum. In Europa insgesamt haben die Forschungskrankenhäuser ihren Anteil an eigenen Patentanmeldungen in den untersuchten 20 Jahren bis 2020 verdreifacht. Ein Grund dafür ist laut Patentamt, dass die Kliniken ihre Erfindungen vor einer Kommerzialisierung schützen wollen.
In der weltweiten Forschung und Entwicklung sind die USA Spitze in Sachen KI. ChatGPT-Entwickler OpenAI hat jetzt auch einen eigenen Webbrowser an den Start gebracht. Fachleute sehen darin eine mögliche Konkurrenz für Google und dessen Mutterkonzern Alphabet. Denn bisher ist dessen Chrome-Browser auf Windows-PCs besonders beliebt. Den OpenAI-Browser gibt es aber erstmal nur für Apple-PCs und Laptops, berichtet unser USA-Korrespondent Reinhard Spiegelhauer.
Der KI-Webbrowser von OpenAI macht zunächst vor allem eines anders. Die KI-Funktion ist standardmäßig aktiviert und prominent platziert. ChatGPT wird dauerhaft in einer Spalte auf der rechten Seite angezeigt und bietet nach jeder Suchanfrage weitergehende Recherche an. Konkurrent Google hatte seinen Chrome-Browser zunächst nur mit KI-generierten Zusammenfassungen mit Bezug auf Suchanfragen ausgestattet. Erst seit kurzem ist außerdem der sogenannte AI-Mode verfügbar, der auf Googles Sprachmodell Gemini basiert. Er muss allerdings vom Anwender gezielt aktiviert werden.
Frankreich erlebt seit Anfang September eine Welle von Museumseinbrüchen. Nach dem spektakulären Coup im Louvre am Sonntag gab es nun einen weiteren Diebstahl. Diesmal sind nach Behördenangaben fast 2000 Gold- und Silbermünzen über Nacht aus einem Museum im Nordosten Frankreichs verschwunden. Die Ermittler rätseln, ob das alles zusammenhängt oder ob es nur Zufall ist. Am Abend hat die zuständige Staatsanwältin weitere Details zum Louvre-Raub bekannt gegeben. So werde der Schaden durch den Diebstahl der Kronjuwelen auf 88 Millionen Euro geschätzt. Caroline Düller berichtet aus Paris.
Es handle sich um eine äußerst spektakuläre Summe, sagte die Pariser Staatsanwältin Laure Becquiot am Abend dem Sender RTL. Der finanzielle Schaden sei aber nicht mit dem historischen Schaden vergleichbar. Von den Einbrechern fehlt weiterhin jede Spur. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen organisierten Bandendiebstahls und Bildung einer kriminellen Vereinigung. Staatsanwältin Laure Becquiot bestätigt, dass 4 Personen im Museum waren. Es sei aber möglich, dass darüber hinaus weitere Personen als Komplizen beteiligt gewesen sind.
Positive Nachrichten für die französische Hauptstadt gab es am Abend aber auch. In der Fußball-Champions League hat Titelverteidiger Paris Saint-Germain deutlich gegen Bayer Leverkusen gewonnen, und zwar mit 7:2. Leverkusens Sportchef Simon Rolfes war nach der Heimniederlage dementsprechend ziemlich enttäuscht.
Wenn man bis zum 1:1 das Spiel sieht, wo wir grundsätzlich das ganz gut gemacht haben gegen so eine Top-Mannschaft, und dann haben wir mit dem 1:1 haben wir völlig den Kopf verloren.
Während PSG seine Führung in der Champions-League-Tabelle damit ausbaute, bleibt Bayer abgeschlagen im unteren Drittel. Marc Eschweiler berichtet.
Es war ein denkwürdiger Abend in der Bayer Arena. Noch nie waren in einem Spiel mit Leverkusener Beteiligung so viele Tore in einem Champions-League-Spiel gefallen. Es war Bayers höchste Heimniederlage in der Königsklasse. Die junge und stark ersatzgeschwächte Mannschaft von Trainer Hülmann war gegen den Titelverteidiger schlichtweg chancenlos. Paris musste gefühlt nicht mal an die Grenzen gehen, um Leverkusen 7 Gegentore zu verpassen. Dass bei Leverkusen 7 wichtige Spieler verletzungsbedingt fehlten, liefert zumindest teilweise eine Erklärung für die mitunter naive Vorstellung. Insgesamt zeigte die Starttruppe von Paris Saint-Germain, der Werkself, aber auf fast allen Positionen deutliche Grenzen auf und feierte beim 7:2 in Leverkusen den höchsten Auswärtssieg im Europapokal.
Freud und Leid liegen im Fußball oft dicht beieinander. Während die Enttäuschung in Leverkusen also groß war, durften sich die Dortmunder freuen. Der BVB hat in Kopenhagen 4:2 gewonnen. Armin Lehmann berichtet.
In Kopenhagen war Felix Metscher mit 2 Treffern einer der Matchwinner und sein Trainer Niko Kovac war natürlich sehr zufrieden.
Mich freut es, dass wir schon das, was wir im Training auch täglich trainieren, dass wir es auch im Spiel umsetzen. Wir wollen Tore erzielen, wir wollen attraktiven Fußball spielen, wir wollen unsere Fans begeistern und das kann man am besten mit Toren.
Die erste Halbzeit war noch durchwachsen, doch je länger das Spiel dauerte, desto souveräner traten die Schwarz-Gelben auf und am Ende gab es 3 wichtige Punkte für das große Ziel Achtelfinale.
Unterm Strich nehmen wir diesen Sieg mit, was sehr wichtig war nach der Niederlage in München, mit einem Sieg jetzt sofort zu antworten. Das ist schon gut.
Mit 2 Siegen und einem Remis steht der BVB weit oben in der aktuellen Champions-League-Tabelle. Am nächsten Spieltag, Anfang November, geht es dann zu Pep Guardiola und Manchester City.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute früh und am Vormittag fällt in Baden-Württemberg und im Süden von Rheinland-Pfalz noch Regen. Später wird es dann trocken mit nur noch wenigen Schauern. Die Temperaturen erreichen heute maximal 12 Grad in der Eifel und 19 Grad in der Pfalz.
SWR aktuell. Hintergrund.
Wer bei Mercedes, Bosch oder Porsche arbeitet, musste sich um seine Zukunft lange keine Sorgen machen. Ein Job in der Autoindustrie galt als sicher und gut bezahlt. Doch diese Sicherheit bröckelt gerade. Viele Beschäftigte bangen um ihre Zukunft, denn die Branche steckt in der Krise und viele Unternehmen wollen in den kommenden Jahren tausende Stellen abbauen. Entlassen, sparen, neu anfangen, das ist der Titel unserer Serie diese Woche in SWR aktuell. Was bedeutet die Krise der Industrie für den Südwesten und bietet sie vielleicht auch Chancen? Heute wollen wir auf die Sicht der Beschäftigten blicken. Liane Papaioannou ist erste Bevollmächtigte der IG Metall in Stuttgart. Die Gewerkschaft vertritt viele Arbeitnehmer in der Branche und ist auch die größte Einzelgewerkschaft in Deutschland. Frau Papaioannou, was hören Sie denn von Ihren Mitgliedern in der Region? Wie groß sind da gerade die Sorgen um die berufliche Zukunft?
Die Sorgen der Beschäftigten, der Mitglieder sind schon sehr groß. Man muss bedenken, dass, Sie hatten es erwähnt, die Beschäftigten arbeiten in Betrieben, wo man bisher davon ausging, dass man doch relativ gut sicher ist, weil man auch zukunftsfähige Produkte hat. Mittlerweile steigt die Sorge schon auch, um den Arbeitsplatz zu verlieren, wobei wir natürlich auch in den Betrieben teilweise tolle Lösungen gefunden haben. Wir haben Zukunftssicherungsvereinbarungen abgeschlossen mit dem Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen, mit der Vereinbarung dazu für die Betriebe und Standorte auch Zielbilder dazu entwickeln. Das ist der eine Teil, aber es gibt eben auch Betriebe, bei denen wir aktuell gerade keine Regelungen haben, die die Beschäftigten so massiv absichern. Da ist die Sorge in der Mitgliedschaft, natürlich in deren Familien, schon recht groß.
Sie haben es gerade schon angesprochen, Sie haben mit einigen Unternehmen auch schon Vereinbarungen getroffen, wenn es um Stellenabbau geht. Sie verhandeln dann ja dort mit dem Management als Gewerkschaft. Spüren Sie da aktuell schon noch die Bereitschaft auch in den Unternehmen, dass man am Ende Lösungen findet, damit niemand von heute auf morgen auf der Straße steht?
Ja, das ist immer eine Frage, ob man das so verallgemeinert sagen kann. Es sind ja doch sehr unterschiedliche Unternehmen, sehr unterschiedliche Betriebe, trotz der Gleichheit auch unterschiedlichen Themen. Also es gibt Betriebe, mit denen es ganz gut gelingt und Unternehmen, mit denen man ganz gut in die Zukunft auch regeln kann. Und es gibt welche, die jetzt im Prinzip erst anfangen und jetzt erst verkündet haben, dass sie weiter einsparen wollen. Die vermitteln uns derzeit noch nicht so den Eindruck, als ob sie da an solchen Lösungen interessiert sind. Aber da liegt es natürlich an uns, wie wir gerade auch unsere Themen anbringen können und natürlich auch die Forderung der Mitglieder und der Kolleginnen und Kollegen da mitnehmen können.
Nun verzichten ja auch viele Unternehmen aktuell noch auf betriebsbedingte Kündigungen, auch weil sie unter anderem mit ihnen solche Vereinbarungen getroffen haben. Ist da die Demografie, also dass gerade viele Babyboomer in Rente gehen und man dann diese Stellen streichen kann, ohne dass wirklich jemand gekündigt wird, ist das eine große Möglichkeit in dieser Krise, damit das einigermaßen verträglich abläuft?
Das bietet immer Möglichkeiten und Sie haben natürlich recht, der demografische Wandel steht vor der Tür, wir sind fast schon mittendrin. Und insofern gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit zu sagen, wenn es dann tatsächlich am Ende sein muss, das Personal abgebaut wird, gibt es immer sozialverträgliche Lösungen. Das kann einerseits das frühere Ausscheiden sein oder eine gute Rentenbrücke zu bauen, das kann aber auch Qualifizierung sein. Das kann auch sein, die Menschen, die vielleicht heute nicht an diesem Arbeitsplatz gebraucht werden, werden woanders gebraucht. Wir reden ständig über Fachkräftemangel. Und ich glaube, da muss man auch noch mal hingucken, weil nur der reine Personalabbau, die Menschen sind jetzt weg, da ist uns ja nicht mit geholfen. Wir brauchen die Menschen am Arbeitsmarkt, wir müssen Qualifizierungsmöglichkeiten schaffen, wir müssen die Erwerbsbeteiligung von Frauen erhöhen. Und da, glaube ich, haben wir jetzt auch ein paar Chancen, die da drin liegen.
Sehen Sie da, Sie haben diese Transformation, dass sich auch Berufe wandeln, angesprochen, dass gleichzeitig auch Fachkräftemangel herrscht. Sehen Sie da Chancen im Großraum Stuttgart, dass es andere Branchen gibt, die möglicherweise Beschäftigte aus der Autoindustrie dann aufnehmen können?
Das müssen noch nicht mal andere Branchen sein. Also ich glaube schon, dass wir auch in der Automobilindustrie, bei den Herstellern und auch bei den Zulieferern, so eine Veränderung haben werden, was die Abforderung von Qualifikation und Fertigkeiten anbetrifft, dass wir Menschen, die heute mit ihrer Qualifikation an ihrem Arbeitsplatz vielleicht nicht mehr einsetzbar sind, weil der Arbeitsplatz nicht mehr da ist. Aber vielleicht gibt es in der gleichen Branche, werden andere Qualifikationen abgefordert. Davon gehe ich schon aus. Das wird sich nicht alles aufhören, aber es gibt natürlich auch ganz andere Branchen, die derzeit über Fachkräftemangel sich auch beklagen. Und ich habe einen starken Blick immer wieder auf das Thema Qualifizierung. Wie können wir Menschen von A nach B bringen, sodass sie weiterhin im Erwerbsleben auch beteiligt sind? Ich glaube, da haben wir große Möglichkeiten.
Liane Papaioannou war das, erste Bevollmächtigte und Geschäftsführerin der IG Metall in Stuttgart. Morgen frage ich in unserer Serie dann den Leiter des Instituts für Kraftfahrzeuge an der RWTH Aachen, welche Technik die Zukunft der deutschen Autoindustrie sichern könnte.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Alle Energieimporte aus Russland in die EU beenden, um nicht weiter die Kriegskasse des Kreml zu finanzieren. Darüber diskutiert die europäische Politik gerade intensiv. Heute beschäftigt sich das EU-Parlament damit. Einzelheiten von Andreas Meyer-Feist aus Straßburg.
Es geht um Gas und Öl. Der Import aus Russland soll komplett gestoppt werden. Das plant die EU-Kommission. Alleine kann sie nicht tätig werden. Sowohl die EU-Regierungen als auch das Europaparlament müssen zustimmen. Die Debatte in Straßburg findet statt, während die entscheidenden Verhandlungen beginnen. Umstritten ist eine sogenannte Notfallklausel. Das Importverbot soll ausgesetzt werden, falls die Energieversorgung eines oder mehrerer Mitgliedstaaten ernsthaft gefährdet sein sollte. Gegner dieses Vorschlags sehen darin ein Zugeständnis an Russland und pochen auf Alternativlösungen an Russland vorbei.
In Mainz beginnt heute die Jahreskonferenz der Bundesländer mit einer Tagung der Rundfunkkommission der Länder. Morgen kommen dann die Ministerpräsidenten in die Stadt. Schon heute wird dafür das Parkhaus der Rheingoldhalle gesperrt. Morgen gilt dann um die Halle und am Rheinufer zusätzlich ein Halteverbot. Die Länderchefs treffen sich erst zu einem Fototermin am Staatstheater, dann geht's zu Fuß zur Rheingoldhalle. Deswegen werden laut Polizei kurzzeitig Straßen gesperrt. Der Wirtschaftsausschuss des baden-württembergischen Landtags befasst sich heute mit den Corona-Soforthilfen des Landes. Die Opposition will wissen, welche Konsequenzen die Landesregierung aus einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs zieht. Knut Bauer berichtet.
Im Streit um die Rückzahlung von Corona-Soforthilfen hatte der Verwaltungsgerichtshof 5 Unternehmern Recht gegeben. Demnach müssen sie das Geld nicht an das Land zurückzahlen. Die Entscheidungen sind noch nicht rechtskräftig, es handelt sich allerdings um Musterverfahren, beispielhaft für hunderte von anderen Fällen. Bisher hat sich das CDU-geführte Wirtschaftsministerium nicht zu möglichen Konsequenzen geäußert. SPD und FDP-Opposition fordern dagegen Klarheit für die Unternehmen. Um das Vertrauen in staatliches Handeln wiederherzustellen, müsse Wirtschaftsministerin Hofmeister Kraut von rechtswidrigen Rückforderungen Abstand nehmen, sagte der SPD-Abgeordnete Weihrauch dem SWR.
Auf der Airbase im rheinland-pfälzischen Ramstein findet heute eine Betriebsversammlung für zivile Beschäftigte des US-Militärs statt. Hintergrund ist die Haushaltssperre in den USA. Sie könnte dazu führen, dass die Zivilbeschäftigten kein Gehalt bekommen. Verdi-Landesbezirksleiter Michael Blug hofft auf eine schnelle Lösung, denn die Gehälter müssten schon in einigen Tagen angewiesen werden.
Also es muss bis Ende nächster Woche dazu eine Freigabe durch das amerikanische Verteidigungsministerium erfolgen. Die ist bisher nicht erfolgt. Also es geht schon um Tage, wo hier gehandelt werden muss. Wir bekommen mit als Verdi. Der Bund bemüht sich, da einzuspringen, aber es ist noch keine definitive Mitteilung an uns erfolgt, dass es auch gelingt.
Soweit der rheinland-pfälzische Landesbezirksleiter von Verdi, Michael Blug.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
In Coesfeld in Nordrhein-Westfalen kommen heute Landwirte und Vertreter aus Politik und Wirtschaft zusammen beim sogenannten Veredelungstag, zu dem der Deutsche Bauernverband jedes Jahr einlädt. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann findet, das wäre doch mal ein Anlass für eine neue Debatte.
Wir haben im Stallbild noch immer dieses Problem. Huch, hat sie da etwa Stallbild gesagt? Ja, richtig gehört. Deutschland redet seit einer Woche übers Stadtbild. Dabei sollten wir vielmehr übers Stallbild sprechen. Und da brauchen Sie noch nicht mal Ihre vegetarische Tochter fragen, ob die da Probleme sieht. Wann haben Sie denn zuletzt mal einen Blick in einen Schweinestall geworfen? Und ich meine nicht den Biobauern-Vorzeigehof in den Sommerferien. Ich meine den Durchschnittsstall, wo vermutlich Ihr nächstes Kantinenschnitzel herkommt. Denn da haben wir nun wirklich noch immer ein Problem. Ob das heute beim sogenannten Veredelungstag des Deutschen Bauernverbandes angesprochen wird, ist aber fraglich. Falls Sie sich fragen, warum das Veredelungstag heißt, die Nutztierhaltung wird auch Veredelungswirtschaft genannt, weil aus einem einfachen pflanzlichen Produkt, also Tierfutter, ein edles Tierprodukt entsteht. Wäre doch schön, wenn man dem Namen mal alle Ehre machen und die Tiere so behandeln würde, wie sie sind. Edel.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.